Wir haben bisher Gottes Gegenwart erleben dürfen und ich möchte ein Wort Gottes weitergeben, das mich heute Morgen bewegte und einen Text, über den ich erst einmal gepredigt habe und das war heute Morgen bei den Afrikanern. Und das hat mich den Tag über so beschäftigt und es hat sich so in meinem Innern festgemacht, Herr, wenn du das für diesen Tag gegeben hast, dann gebe ich das auch hier weiter. Für alle die, die ihre Bibel dabei haben oder die, die sie auswendig kennen und jetzt im Gedächtnis blättern, ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4 und dort von Vers 14 bis zum Kapitelende. Und da steht so überaus deutlich, klar und erfreulich Folgendes geschrieben. Wir haben nun einen erhabenen Hohenpriester, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns an diesem Bekenntnis festhalten. Wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzugehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Gott hat den Menschen geschaffen, und er hat ihm eine Sehnsucht ins Herz gelegt, wieder zurück zu Gott zu kommen. Das ist der Grund, warum alle Menschen eine Religion haben. Völkerkundler haben die ganze Welt durchstreift, haben alle Völker, Stämme, Nationen erforscht und haben festgestellt, es gibt kein Volk ohne Religion. Die Eskimos, die Patagonier auf Feuerland, die Eingeborenen in Australien und selbst die aufgeklärten Europäer haben Religion, Materialismus und wie das im Allem heißt, Religion. Religion ist Ausdruck der Sehnsucht, zur Quelle zurückzukommen, zum Ursprung zurückzukommen und damit Mitte und Sinn des Lebens zu finden. Alle modernen Ideologien und Weltanschauungen und naturwissenschaftliche Bilder befriedigen den Menschen ja nicht. Denn was ist das für ein armes Bekenntnis? Alles ist aus nichts, durch nichts und für nichts. Man spürt förmlich, das Ganze ist nichts hoch drei. Das befriedigt keinen Menschen. Und deswegen ist eine Suche da. Und schauen wir uns die Religionen an. Sie alle bemühen sich um einen Weg zu Gott, entwickeln dabei Systeme von Gebeten, von Zeremonien und Handlungen. Und weil der Einzelne selber nicht so vorankommt, werden bestimmte Menschen ausgewählt, die dabei einen helfenden Dienst tun und man nennt sie Priester. Priester sind solche, die in der Religion, in dem Weg zu Gott handeln und helfen. Ja, die Römer haben in ihrer Religion die Priester Pontifex genannt. Das sind Brückenbauer. Ich finde das bezeichnend. Hier ist das Bewusstsein, dass zwischen uns und Gott eine gewaltige Schlucht ist, durch die wir uns ihm nicht nahen können und dass es so nötig wäre, doch eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die diesen Abgrund überbrückt, einen Weg möglich macht. Und so ist bis heute in allen Religionen, auch in den christlichen Konfessionen und Religionen, spielt der Priester so eine große vermittelnde Rolle. Gott hat diesen Urgedanken, der aus der Verlorenheit, aus der Schuld und Sünde geboren und durch die Sehnsucht nach Gott verstärkt wird. Gott hat da angeknüpft. Gott hat, als er Israel berufen hat, hat er ihnen deutlich gemacht, ich bin ein heiliger Gott. Vor mir kann niemand bestehen, weder in seinen Taten, noch in seinen Worten und auch in seinen Gedanken nicht. Ihr aber seid sündig, die ihr meine Gebote gebrochen habt und das ganze Elend des Menschseins, persönlich, in Familie, in Gesellschaft und in allen Bereichen rührt daher, von Gott getrennt zu sein. Aber Gott offenbarte sich Israel und sagte, ich will euch einen Weg verdeutlichen zu mir. Denn als Mose das Volk Israel zum Berg Sinai führte und dort Gott in seiner Macht und Herrlichkeit war, der Berg in dunkle Wolken gehüllt, Blitze zuckten, Erdbeben diesen Berg rüttelten, da wich das Volk erschrocken zurück und sagte, wer kann bestehen vor Gott? Niemand. Niemand. Und so sagte Gott, ich will euch einen Weg zeigen. Und er gab Mose, als er auf den Berg hinaufging, einen bildhaften Ausdruck, wie das geschehen sollte. Gott ließ ihn seine Blaupausen, seinen Plan für die Stiftshütte, für das Zelt der Offenbarung sehen. Und Mose baute diese Stiftshütte. Das Merkmal dieser Stiftshütte war eine Dreiteilung. Da war ein heiliger, abgegrenzter Bezirk. Da war ein Heiligtum, wiederum extra abgegrenzt. Und da war dann das Allerheiligste, das war noch einmal deutlicher, abgegrenzt. Und hier dienten Priester, die Gott berufen hatte, aus dem Stamm Levi. Und hier diente Aaron, der Bruder Mose, den Gott zum hohen Priester berufen hatte. Was wollte Gott damit zeigen? Gott wollte zeigen, wie es einen Weg, eine Brücke, wie es hier durch den Dienst der Priester und des Priesters einen Zugang zu Gott gibt. Und so sind viele Israeliten, wenn sie Schuld auf sich geladen hatten, ihr Gewissen sie verklagte, sind sie zur Stiftshütte gekommen. Priester haben ein blutiges Opfer für ihre Schuld und Sünde gebracht. Sie, die schuldig waren, die hätten verurteilt werden müssen. Für sie starb ein unschuldiges Wesen, in diesem Fall ein Tier. Und das Blut war Zeichen der Versöhnung. Es gab aber in Israel einen einzigen Tag im Jahr, das war der absolute Höhepunkt. Das war Yom Kippur. Das war dieser Tag, der große Tag der Versöhnung. Da versammelten sich die Vertreter des Volkes Israel, die Ältesten, die Führer, die Vorstände von Familien und Sippen und im weiten Bereich auch alle, die kommen konnten. Und hier stand der Hohepriester, eingekleidet, wie Gott die Kleidung vorgegeben hatte. Und dann führte man zu ihm zwei Tiere, zwei männliche einjährige Tiere, die vorher gründlichst untersucht worden waren. Es durfte nicht ein einziger Fehler sein. Im Fell durfte es keine Stelle geben, wo die Haare nicht in eine Richtung wuchsen. Es durfte an den Hufen keine Verformung geben. Es durfte weder an Ohren, Hörnern, noch Augen, noch am Maul des Tieres irgendwas sein. So, die Priester, das waren die Veterinärexperten des Altertums. Und wenn man dann zwei Tiere ausgewählt hatte, dann wurden sie vor den hohen Priester geführt. der hier inmitten der Ältesten des Volkes und der Stammesfürsten stand, wurden die zwei Tiere geführt. Und er schaute auf diese Tiere. Und er legte nach seiner Mutmaßung eine Hand auf ein Tier und griff mit der anderen Hand in die Brusttasche seiner Dienst- und Amts- und Priesterkleidung und zog einen der zwei Lossteine, die darin waren, heraus. Im Hebräischen heißen sie Ummin und Tummin. Beide drückten Folgendes aus, einmal Ja und einmal Nein. Und wenn er nun die Hand auf ein Tier gelegt hatte und er steckte seine Hand hinein und zog das los, und es war ein Ja, dann war es das Opfertier. Wenn er ein Nein zog, dann war es das Opfertier nicht. Und es ist auffällig, wir finden in den Traktaten zum Talmud, das heißt die Auslegung der Einzelheiten jüdischer Gelehrter, folgende Anmerkung. Immer in den Zeiten, wo sich das Volk trotz Schuld, trotz Versagen demütig und aufrichtig zu Gott nahte, in diesen Zeiten zog der Priester immer Ja. Immer Ja gegen alle Statistik und Wahrscheinlichkeit. Wenn aber das Volk nur formell kam, wenn sie nur den Ritus einhielten, aber sich nicht demütigten, dann zog der Priester immer Nein, 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 auffällig. Aber wenn diese Wahl gefallen war, dann wurde auf diese Tiere durch die Hände der Ältesten die Schuld des Volkes in einer symbolischen Handlung gelegt. Und dann wurde das eine Tier in die Wüste gejagt. Man nannte das für Azazel. Dieser hebräische Ausdruck bedeutet so viel wie aus den Augen tun. Das heißt, Schuld und Sünde sollte vor Gott hinweggenommen werden. Und man trieb dieses Tier in die Wüste, in das Felsengebirge, so lange, bis es über irgendeine Klippe abstürzte. Und dieses Tier trug ein karmesinfarbenes Halsband, so in den Traktaten zum Talmud. Und wenn man dann den Kadaver dieses Tieres fand, man musste manchmal lange suchen, weil die in tiefe Schluchten stürzten, dann war dieses Halsband in jenen Zeiten, wo das Volk demütig, wo dieses Volk aufrichtig zu Gott kam, war dieses karmesinfarbene Halsband schneeweiß. Bibelleser werden auf einmal sich erinnern, davon reden die Propheten. Und wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Und wenn sie gleich wie Karmesin ist, soll sie doch wie weiße Wolle werden. Da knüpft es an. Das andere Tier aber, auf das jetzt das Los gefallen war zum Opfer, das wurde geschlachtet. Geschächtet, das Blut wurde aufgefangen und die Hälfte dieses Blutes wurde an den Brandopferaltar gesprengt, wo man die Schuld- und Sündopfer brachte. Mit der anderen Hälfte ging der hohe Priester dann durch den vom Vorhof durchs Heiligtum. Dahin durften die Priester an jedem Tag, um zu dienen. Aber das Allerheiligste, da durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr an diesem Tag gehen und dann nur mit dieser Schale von Opferblut dieses Tieres. Warum? Hier im Allerheiligsten, da stand die Bundeslade. Die Bundeslade war ein Kasten aus Akazienholz, etwa 1 Meter lang, 80 Zentimeter tief und auch 80 Zentimeter hoch, mit Gold überzogen. Dieser Kasten hatte einen Deckel aus massivem Gold. Und aus dem massiven Gold des Deckels waren zwei Engel, Cherubime getrieben, die ihre Flügel weit ausbreiteten. Und hier unten in der Bundeslade in diesem Kasten lagen die Gesetzestafeln, die 10 Gebote, die Gott Israel gegeben hatte. Und über diesem goldenen Deckel in der Stiftshütte, da stand die Schechina, die Herrlichkeits- und Feuerwolke Gottes. Das war jene Wolke, die Israel des Nachts im Feuerschein leitete und des Tages als helle Wolke. Diese Wolke stand über dem Allerheiligsten. Und von dort her hörte Mose jeweils die Stimme Gottes reden, wenn Gott mit ihm sprach. Und wenn wir jetzt dieses Bild vor Augen haben, dann möchte ich, dass ihr Folgendes versteht. Hier zwischen der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes und dem Gesetz, das Israel gebrochen hatte, wurde jetzt das Blut gesprengt und damit gleichsam alle Vergehen, alle Schuld, alle Sünde, die von Gott trennte, zugedeckt, versöhnt. Und darum hieß dieser Deckel der Gnadenort. Luther übersetzt Gnadenstuhl, andere übersetzt Gnadenthron, weil das der Ort war, wodurch das stellvertretende Opfer dieses Tieres, das der Priester dargebracht hatte, der hohe Priester, Schuld zugedeckt wurde. Wenn dann der Priester aus dem Allerheiligsten zurückkam, vor das Volk trat und laut verkündigte, die Versöhnung ist angenommen, dann brach ein Jubel los, wird im Judentum berichtet. Das war viele Kilometer weit zu hören. Wer alles jubelte, die Schuld ist bedeckt. Das ist mit das Größte, was ein Mensch erleben kann. Aber so herrlich, so schön das alles ist, es hat aber einen ganz entscheidenden Makel. Es musste jedes Jahr wiederholt werden. Warum? Weil immer wieder neue Schuld kam, weil immer wieder Versagen da war, weil hier noch kein wirklicher, dauerhafter Weg und eine Brücke gebaut war, sodass wir einige Stellen haben, wo Männer, die von Herzen Gott liebten, wie dem Psalmen ausrufen, wann werde ich Gott dein Angesicht sehen dürfen? Wann werde ich offen zu dir treten können? Da war immer noch das Bewusstsein da. Aller Dienst und alle Opfer reichen nicht aus. Und das ist jetzt die Botschaft des Neuen Testamentes. Wir haben einen hohen Priester, der erstens ewig ist. Israel hatte eine Dynastie von Priestern, wo immer einer den anderen ablösen musste. Wir haben einen hohen Priester. Diese Priester mussten ständig neue Opfer bringen. Wir haben einen hohen Priester, der mit einem einzigen Opfer ein für alle Mal die Versöhnung gewirkt hat für uns, die wir auf dieses Opfer schauen. Jesus ist hoher Priester und Opfer zugleich. Hier bündeln sich jetzt das alles und all die Gedanken und Pläne, die Gott hat, das zu verdeutlichen. Jesus, als er seinen Dienst begann, ging zum Jordan hinab, wo Johannes predigte, und Tausende kamen, denn er verkündigte ihnen, tut Buße, neigt eure Herzen Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und da war so viel Sehnsucht da unter den Menschen. Und mitten unter den Menschen war Jesus. Jesus war äußerlich nicht erkennbar. Er trug keinen Heiligenschein und er schwebte auch nicht 30 Zentimeter über dem Boden. Aber Johannes hatte vom Heiligen Geist Aufschluss bekommen und er sah Jesus auf sich zukommen. Und er sagte, siehe, das ist Gottes Lamm. Wenn wir das mit Ohren der Hebräer hören, dann heißt das, das ist das Opfer Gottes, das er selber bringt. Und Johannes fährt fort, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde vorträgt. Damit erfüllte Jesus auch die Funktion des anderen Tieres, das die Sünde wegtrug vor dem Angesicht Gottes. Beides verbindet sich in ihm. Er ist selber das Opfer, das er als der hohe Priester in einem einmaligen Akt für uns darbringt. Und der Altar, das ist das Kreuz von Golgatha. Ein Kreuz voller Schande. Ein Kreuz nicht aus Gold. Ein Kreuz ohne Diamanten- und Edelsteinbesatz. Ein Kreuz als Altar, wo Jesus sich selber darbrachte. Die Bibel sagt uns, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Hier bezahlte Jesus mit seinem Blutvergießen für unsere Schuld Gott gegenüber. Manchmal hören wir die Aussage, Jesus hat uns erlöst und frei gekauft aus der Macht Satans. Das ist biblisch nicht korrekt. Satan hat nicht einen Blutstropfen abbekommen. Der hat in dem ganzen Geschehen überhaupt nichts zu suchen. Die Erlösung und Versöhnung ist ein rein innergöttlicher Vorgang. Er ist der hohe Priester, der ewige, der himmlische. Er ist das einmalige Opfer, das niemals wiederholt werden muss, das für alle Menschen ausreicht. Und dieses Geschehen ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Darum, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft Gottes. Dieses Heilsgeschehen übertrifft alles, was wir sonst finden. Und so sagt der Hebräerbriefschreiber, wir haben einen großen hohen Priester. Wir brauchen nichts tun, weil Gott alles getan hat. Religion ist das, was wir tun. Evangelium ist das, was Gott getan hat. Wir haben einen hohen Priester. Achtet darauf, wir haben. Nicht wir denken darüber nach. Nicht wir schauen dieses an. Wir haben, weil er für uns gegeben ist. Das ist eine ganz persönliche Sache. Wir haben einen großen, hohen Priester, der vom Himmel zu uns gekommen ist. Er hat die Brücke gebaut. Er ist der Weg vom Himmel zu uns und umgekehrt wieder. Er ist der Weg, die Tür und die Brücke von uns zum himmlischen Vater. Und hier sagt der Hebräerbrief, an diesem Bekenntnis haltet fest. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das ist jetzt hier gemeint. Daran halte fest, Christus, Jesus, du ewiger Gottessohn, du bist für mich der große hohe Priester, der sich selber gegeben hat, ja, den Gott gegeben hat und der ein einmaliges Opfer vollbracht hat, das nie wiederholt werden muss. Das auch nicht ergänzt werden muss, sondern das vollkommen ist. Ich bete darum, dass der Heilige Geist dir das so tief ins Herz legst, dass du an diesem Bekenntnis festhalten kannst. Ja, Jesus ist für mich dieser hohe Priester, diese Tür, dieser Weg, dieser Brückenbauer. damit du es besser verstehst, eine kleine und doch dramatische Begebenheit. In einer Stadt war ein Haus, das man in vergangenen Zeiten schon als Hochhaus bezeichnete, immerhin 12 Etagen, und das war in Brand geraten. Und das Tragische daran war, dass sich dieser Brand aus den unteren Stockwerken nach oben hin fortsetzte und gerade im Treppenhaus hochfraß, sodass nicht mehr alle den Flammen entkommen konnten. Und die Menschen mehr und mehr in die oberen Stockwerke und auf das letzte Stockwerk flohen. Die Feuerwehr rückte an. Aber zu dieser Zeit waren die Mittel noch nicht technisch so ausgefeilt und vervollkommt, sodass die höchste Drehleiter, die sie hatten, zu dem einen Fenster, wo dort noch Menschen standen, nicht ganz reichte. Und ein Feuerwehrmann, der unter Aufbietung all seiner Kräfte diese Leiter bis zu den letzten Stufen gestiegen war. Er hakte die Stiefel in die vorletzte Sprosse, stützte mit dem Schienbein an der letzten Sprosse ab und ließ sich nach vorne fallen und reichte gerade die Dach- und Fensterkante und wurde zu einer lebendigen Brücke für Menschen, die gerettet wurden. Aber dann verließen ihn die Kräfte. Die Kraft in den Fingern, wo er sich festhält, die ließen nach. Und er stürzte und fand dabei den Tod. Eine lebendige Brücke zur Rettung. Das ist Jesus, unser hoher Priester, dieser Brückenbauer, der dabei sein Leben gegeben hat. Lasst uns an diesem Bekenntnis festhalten. Das Christentum ist keine Religion, das Christentum ist nicht für Gedankenakrobatik bestimmt, sondern zur Rettung von Menschen. Wir halten fest, wir haben einen großen, hohen Priester. Ein zweites sagt jetzt dieses Schriftwort. Dieser hohe Priester ist nicht nur so hoch, dass wir kaum hin können, sondern dieser Priester, er ist uns so nahe. Es heißt, er ist ein so verständiger und barmherziger, denn er ist als Gottes Sohn Mensch geworden. Schaut, das ist das Geheimnis von Weihnachten. Nicht die Kerzen, Tannengrün und all die Flackerlichter, sondern Kennzeichen von Weihnachten ist was? Den Hirten wurde gesagt von den Engeln, von dem Engel des Herrn, ihr werdet finden ein Kind, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Das ist nichts vom Goldglanz, das ist nichts von der Herrlichkeit einer Prinzengeburt, da ist schlicht das Zeugnis der Menschwerdung. Ein Baby, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Jesus wuchs als ganz normales Kind heran, ohne Heiligenschein. Der hat sich gestoßen, der hat geweint, der ist gestolpert, der hatte die Nase blutig und das Knie verschrundet, wie andere Kinder auch. Manche mögen es ja nicht glauben, weil sämtliche Künstler Maria mit dem Jesuskindlein immer schon mit einer Vollendung und was zeigen, was aber dem nicht entspricht. Jesus war 12-Jähriger im Tempel mit den Eltern. Und hier erkennen wir, dass um diese Zeit wusste, wer er war. Dort im Tempel, wo seine Eltern ihn suchten, als sie schon losgereist waren und meinten, ihn bei Verwandten zu finden, und dann feststellten, er ist nicht da und einen weiteren Tag später zurückkehrten, da saß er im Tempel. Und sie sagten zu Jesus, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sagt ganz schlicht, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss, da wo mein Vater ist? erinnert Maria und Josef daran, was die Hirten sagten. Jesus wusste um diesen Zeitpunkt schon, wer er war. Aber wie? Wir lesen im Text, dass Lukas uns berichtete, dass er mit den Schriftgelehrten zusammensaß. Und er sie fragte, das war das Recht jedes jüdischen Jungen, wenn er mit 12 Jahren Bar Mitzwa feierte, dann wurde er Sohn des Gesetzes mit Eigenverantwortung vor Gott. Und da stellte er Fragen. Und dann schreibt Lukas, und die Schriftgelehrten waren verwundert über seine Antworten. Das hat mich nachdenken lassen. Was mag das Thema gewesen sein? Und ich meine, ich bin auf der sicheren Seite, wenn ich davon ausgehe, dass es die Frage des Messias war. Die Frage dessen, der vom Vater kommt, der Gottes Sohn schafft. Aber obwohl Jesus dieses wusste, ging er mit seinen Eltern zurück. Und die Bibel sagt, er war ihnen untertan und er wuchs heran wie jeder junge Mensch. Jesus ging durch die Pubertät mit all den Dingen, die Achterbahn der Gefühle, das nicht wissen, wer ich bin und was ich soll und wie das alles werden soll, diese Passage, Übergang von Kindheit zum Erwachsenwerden, das hat Jesus durchlitten. Die Bibel sagt, er war in allem wie wir. Er lebte all diese Dinge mit. Er stand 15 Jahre im Berufsleben. Jesus hat auf dem Bau gearbeitet. Sein Vater hatte ein Baugeschäft. Wir haben in unseren Übersetzungen Zimmermann, aber das ist unzureichend und auch nicht sachgerecht. Denn damals baute man mehr mit Steinen als mit Holz. Da war nur das Balkenwerk der Decke. Wir müssen uns also Jesus als einen grundsoliden Arbeiter, braun gebrannt, schwitzend auf dem Bau mit guter Kondition, was übrigens auch ein Hinweis ist, dass er dann bei seiner 3-jährigen Wander- und Lehrschaft draußen geschlafen hat, dass er die Kondition hatte, viele Kilometer zu wandern und vieles, vieles andere mehr wie wir. Er kam auf unsere Ebene. Ja, die Bibel sagt sogar, er wurde versucht wie wir. Er wurde versucht, auch an ihn trat der Versucher heran und versuchte ihn von den Wegen Gottes abzubringen. Wir haben sogar den exakten Bericht, wo das massiv geschieht. Aber Jesus sagte nein. Er überwand die Versuchung nicht aufgrund göttlicher Kräfte. Philipper 2 sagt, er legte ab alles und nahm Sklavengestalt an, das heißt die Begrenztheit der Selbstständigkeit wie wir Menschen. Und er überwand die Versuchung durch das Wort Gottes und durch das Vertrauen auf Gott. Die Bibel sagt sogar, hatte Teil an unseren Schwachheiten. Auch das lässt manche aufschauen. Ja, er war müde wie du, er war kaputt von der Arbeit wie wir, ihn hungerte, ihn dürstete, er weinte und er frohlockte und jubelte. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und nun betont der Hohepriester, der Hebräerbrief, wir haben einen solchen hohen Priester, der verständnisvoll ist. Ich finde, das ist für unsere Zeit etwas ganz Enormes, weil die Vereinzelung, das sich bewegen und der Gedanke, letztlich versteht mich doch niemand, vor allen Dingen auch in der Umbruchszeit der Jugend ausgeprägt. Die Bibel sagt, er hatte Teil an all diesen Dingen. Er hatte Teil auch an den Begrenzungen. Er versteht da, wo wir versagt haben. Er versteht da, wo wir trotz bester Absicht es nicht geschafft haben. Er versteht all diese Dinge. Wir haben nicht nur einen großen Hohenpriester in der himmlischen Welt, der eingegangen ist mit seinem eigenen Blut vor Gott und uns versöhnt hat. Wir haben einen verständnisvollen, barmherzigen, hohen Priester, der auch hier ist, der jetzt in dein Leben hineinsieht, in all die Problematik, in all dieses Wirrwarr, das da ist und andere Dinge. Er ist ein verständnisvoller, gnädiger, hoher Priester, ein Brückenbauer, der den Abgrund überbrückt, durch den du jederzeit aus deiner Schwachheit, aus deinem Versagen zu Gott kommen darfst und kannst. Wir haben einen großen hohen Priester. Wir haben einen verständnisvollen, gnädigen Priester. Und wir haben einen hohen Priester, so schließt dieses Schriftwort, zu dem wir jederzeit kommen dürfen. Da heißt es, so lasset uns nun hinzutreten. So leitet ja eine Schlussfolgerung ein. Weil das so ist. Denn an diesem Bekenntnis halten wir fest. Er ist unser hoher Priester. Er hat die Versöhnung vollbracht. Er hat uns versöhnt mit seinem Blut bei Gott. Er versteht uns. Er hat Gnade für uns. Und darum sind wir eingeladen und aufgefordert, so tretet nun mit Freimütigkeit hinzu. Nicht mit Bedrängnis, mit Ängsten, nicht mit dem Verklagen des Gewissens in den Gedanken, sondern mit der Gewissheit, er ist gegenwärtig und wir dürfen zu ihm hinzutreten. Dieser Text geht sogar noch weiter und er sagt, zu dem Gnadenthron hinzutreten. Das ist wieder das Bild des goldenen Deckels dort im Allerheiligsten, wo nur damals exklusiv der Priester hinein durfte. Jetzt werden wir eingeladen. Wir selber dürfen in das Zentrum des Geschehens eintreten. So lasst uns nun hinzutreten. Zu dem Thron der Gnade. Das ist das Einzige, was wir tun können. Alles andere hat Gott in Christus Jesus getan. Alles andere ist sein Erlösungswerk. Wir sind eingeladen, hinzuzutreten zu diesem Thron der Gnade, damit wir Gnade bekommen. Und die Bibel sagt, wir haben nehmen dürfen Gnade um Gnade aus dieser Quelle. Gnade ist etwas, das man nicht verdienen kann. Gnade wird nicht für brav sein ausgeteilt. Gnade wird für zerbrochen sein, demütig sein und für bedürftig sein ausgeteilt, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit meint die persönliche Zuwendung, dass dem anderen sich ganz zuneigen. Wir haben einen hohen Priester, zu dem wir jederzeit hinzutreten dürfen. Mir ist dieser Schrifttext so eindrücklich geworden. Vielleicht habe ich deswegen in all den Jahren meiner Predigtätigkeit gezögert, über diesen Text zu predigen, weil er beschreibt einen starken Einschnitt in mein Leben. Ich war damals 30 Jahre alt, hatte als Gastlehrer auf Beröhr begonnen und war zweiter Pastor in Frankfurt. War voll eingespannt, 2 Tage auf der Bibelschule, 5 Tage in der Gemeinde, den 8. Tag hatte ich frei. Das blieb nicht ohne Folgen. Ich erkrankte an einer todbringende Nervenlähmung, die sich ausbreitete von den Extremitäten her bis hin zu dem zentralen Nervensystem, das Herztätigkeit und Lungentätigkeit steuert. Und es war gar nicht sicher, ob ich das überleben würde. Aber etwa eine Woche vorher wurde ich mitten in der Nacht wach und hörte eine laute Stimme, gerade diese Aussage rufen. So lasst uns nun hinzutreten, mit Freimütigkeit zu diesem Thron der Gnade, damit wir Hilfe empfangen auf die Zeit, wo wir sie brauchen. meine Frau hat keinen so festen Schlaf. Ich habe sie dann später mal gefragt, sie sagt, nein, ich habe nichts gehört. Gottes Reden, wenn es laut und deutlich ist, muss nicht unbedingt vom Nebenmann mitgehört werden. Aber ich weiß um diesen Zuspruch. Und selbst als ich im Krankenhaus lag und auf 1000 Fragen keine Antwort hatte, da war dieses Wort in meinem Herzen hinzutreten. Zu dem Gnadenthron, der da ist. Ich kenne deine Lage nicht. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist. Und doch ist dieser Tag ein besonderer Tag, wo Gott durch dieses Wort dir deutlich macht, tritt doch herzu, zu diesem Gnadenthron. Komm zu Jesus, der selber Hohepriester und Opfer ist, der mit einem einzigen Opfer eine ewige Erlösung erworben hat, sagt der Hebräerbrief, und darin sind wir geborgen. Tritt doch herzu, wenn der Satan dich verklagt aufgrund deines Versagens. Tritt doch herzu, wenn dein eigenes Herz dich verdammt. Tritt doch herzu, wenn deine Gedanken sich untereinander verklagen. Tritt doch herzu zu diesem Gnadenthron und finde wieder ganz Frieden in dem Erlösungswerk. Tritt doch herzu, wo dein Leben durch Dinge beschädigt ist. Tritt doch herzu, wo dein Glaube, wo dein Vertrauen enttäuscht worden ist durch Menschen. Tritt doch herzu zu dem einen, der treu ist, der diese Dinge tut. Tritt doch herzu, der du nicht mehr so nahe bist, der du schon ein Stück weiter weg bist. Lasst uns doch hinzutreten zu diesem Thron der Gnade, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen, wenn uns Hilfe Not sein wird. Hier ist etwas in der Zeitform interessant. Nicht nur für jetzt, sondern da liegt schon was drin. Die zukünftigen Dinge, die uns begegnen. Weißt du, was in der nächsten Woche kommt? Ich nicht. Du auch nicht. Aber wir dürfen hinzutreten, um Gnade zu empfangen, diesen Dingen zu begegnen. Wir dürfen Gnade empfangen für all die Herausforderungen, die an uns gestellt werden. Wir dürfen Gnade nehmen an diesem Thron, um all dem zu begegnen. Lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Wir haben einen großen Hohenpriester in der himmlischen Welt. Wir haben einen verständnisvollen, gnädigen Hohenpriester, der uns versteht und abholt. Und wir haben einen gegenwärtigen Priester, zu dem wir kommen dürfen und der uns vertritt vor Gott. Der uns vertritt vor Gott und schaut darum, spricht die Bibel von der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist wirkt da hinein, denn er vertritt uns aufs Beste vor Gott, weil wir nicht wissen, wie wir das machen sollen. Schaut, von Gott ist die Tür geöffnet, ist der Weg gebahnt, ist die Brücke gebaut und Christus ist der einzige wahre Pontifex und Brückenbauer, den es gibt. Ich lade dich ein, tritt heran, begegne diesem Hohenpriester. Amen.